Mit einer eigenen Immobilie steht man im Alter gut da, lebt mietfrei und damit sorgenfrei. So jedenfalls heißt es oft. Doch manchmal stellt sich auch heraus, man hat jahrzehntelang den Kredit abgestottert und Zehntausende Euro Zinsen gezahlt, Geld ausgegeben für Renovierung und Sanierung und Heizung. Und jetzt ist eigentlich relativ wenig Geld übrig, kaum Ersparnisse auf dem Konto. Und die monatliche Rentenzahlung ist auch knapp in vielen Fällen. Da könnte man überlegen, wie kann man die abbezahlte Immobilie wieder zu Geld machen?
Ja, noch dazu, wo es immer mehr Fälle gibt, in denen der Nachwuchs überhaupt gar kein Interesse mehr daran hat, das mühsam aufgebaute Eigenheim der Eltern zu übernehmen. Meist, weil es einfach nicht dort gebaut wurde, wo diese Generation dann auch leben möchte. Es sind oft Einfamilienhäuser auf dem Lande abgelegen, mit hohen Kosten für Mobilität, die dabei angerechnet werden müssen. Und manchmal gibt es ja auch aus demografischen Gründen keine Erben und man muss sich sowieso überlegen, was macht man eigentlich mit seinem Häuschen? Wie solche Besitzer eben gerade auch auf dem Land ihre Immobilie wieder zu Geld machen können, klären wir deshalb heute.
Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad.
Auch von meiner Seite hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Wir sind auf dem Land, Celine, heute.
Völlig ungewohntes Terrain für mich.
Ja, kein Berlin.
Ja, aber es ist trotzdem mal wieder eine Folge, an ein paar Gewohnheiten müssen wir festhalten, in der ich dich ganz unverschämt etwas zu deiner Familie fragen werde.
Ja, nur zu. Ja, kennen wir ja schon.
Ja, eben. Inzwischen wissen wir quasi fast alles über dich, aber noch ein bisschen mehr Infos hätte ich gerne darüber, wie das eigentlich mit deinen Eltern ist. Also ich weite jetzt meinen Kreis aus. Ich könnte mir vorstellen, die haben doch bestimmt auch so ein schickes Eigenheim, oder?
Ja, schick ist natürlich immer Geschmackssache. Also da, wo die wohnen, ist es auf jeden Fall schick. Die sind nämlich schon vor 20 Jahren ganz gezielt aufs weite Land gezogen, ja, in die weiten Ebenen der ostfriesischen Pampa, irgendwo zwischen Papenburg und Leer. Ich habe extra Papenburg gesagt übrigens, ne, mit CH hinten, ist ganz wichtig.
Und ich verkneife mir jetzt Ostfriesenwitze.
Keine Beleidigung der Leute, die da wohnen. Das sind super liebe Menschen, super Nachbarschaft, leckere Tees und sonstige Speisen und echt solidarisch. Aber man muss das mögen, die Gegend. Das sind viele Straßendörfer und die sind im Laufe der Jahrhunderte entlang von diesen endlosen Kanälen entstanden. Und meine Eltern, die wohnen in einem klassischen Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert mit einem Anbau noch aus den 70er Jahren. Und alles so aus Ziegelstein, aber aufwendig erneuert, muss man sagen. Das Grundstück ist riesig, aber um das gleich mal vorwegzunehmen, auch wenn das alles jetzt echt schön klingt, meine Eltern überlegen eigentlich demnächst auszuziehen in eine kleinere Wohnung in der Stadt.
Ja, ich muss sagen, so wie du das gerade geschildert hast, fühlte ich mich an unsere Folge zu maklerisch erinnert. Also das war ja, das strotzte ja vor schönen Beschreibungen. Aber sag mal, wenn ihr das sowieso loswerden wollt oder deine Eltern vielmehr, dann würde sich auch anbieten, dass du dahin ziehst, oder? Ich meine, den Garten schaffst du doch mit links.
Ja, ja, ich könnte auch einen Mähroboter da installieren. Aber jetzt ist mein Arbeitsplatz halt nun mal in Berlin. Und ganz so großzügig sind die Homeoffice-Regeln hier bei unserem Arbeitgeber ja auch nicht. Und ja, meine Schwester, die will auch nicht von Frankfurt nach Ostfriesland umsiedeln. Also das Haus, ja, steht erstmal da und wir wissen nicht so richtig, was wir damit machen sollen, auf Dauer.
Ja, ihr beiden Großstadtkinder, ne? Das ist der klassische Effekt, die Eltern wohnen auf dem Land, die Kinder hat es in die Metropolen verschlagen und jetzt habt ihr ein Problem, das wahrscheinlich viele Familien da draußen kennen. Die Gesellschaft wird immer älter, es gibt Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt. Das sind aber tendenziell eher die Jungen als die Alten, muss man dazu sagen. Aber was übrig bleibt unterm Strich, sind sehr viele Einfamilienhäuser auf dem Land, die jetzt irgendwie ja wieder genutzt werden müssen oder irgendwie ja unter die Leute gebracht werden müssen. Also die Frage, was macht man mit diesem Bestand?
Ja, also erstmal in den allermeisten Fällen ist es natürlich so, dass die Eigentümer so lange dort wohnen bleiben, wie es geht. Ja, denen wird auch oft wenig zugetraut, muss man sagen. Die können eigentlich normalerweise bis ins hohe Alter da wohnen bleiben. Nicht zu unterschätzen ist auch die dörfliche Gemeinschaft. Die Leute kennen sich und helfen sich und da ist echt so einiges möglich. Ärgerlich ist aber eben tatsächlich rein finanzstrategisch, wenn also keine Nachkommen da sind oder das Häuschen halt nicht haben wollen, so wie bei uns. Und jetzt haben die Bewohner da ja meistens wirklich jahrzehntelang alles dafür getan, dass das Haus in Schuss bleibt. Gleichzeitig haben aber viele ältere Haushalte eben nicht viel Geld auf dem Konto. Und auch die Durchschnittsrente, also die monatlichen Bezüge, sind jetzt nicht so doll. Rat mal, wie hoch die sind, Celine?
Pro Person?
Kleiner Tipp.
Ich sag mal 1200 Euro.
Ja, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Der deutsche Durchschnitt ist 1543 Euro pro Rentner.
Naja, vor allem muss man dazu sagen, die Inflation schlägt ja auch noch dazu. Also das muss man ja auch sagen. Also das Geld verliert ja auch an Kaufkraft. Und dann würde es ja auch naheliegen, das Kapital, das man dann im Eigenheim, ins Eigenheim quasi reingesteckt hat und das da drin gebunden ist, irgendwann noch wieder herauszuholen. Tatsächlich geht das auch, habe ich mir von dir ja auch erklären lassen. Und das kann auch dazu führen, dass man auch in ja gehobenerem Alter sich nochmal was gönnen kann. Also eine größere Anschaffung, aber eben auch vielleicht sich nochmal einen Lebenstraum verwirklichen und eine Weltreise machen, wenn man das möchte. Und das fand ich besonders interessant, dabei trotzdem im eigenen Haus wohnen bleiben. Da wüsste ich doch jetzt sehr gerne von dir, wie soll denn das gehen? Das klingt so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau.
Ja, also das ist jetzt natürlich ein Thema übrigens auch für jüngere Zuhörerinnen und Hörer, ne, die ihren Eltern ja auch ein bisschen was darüber erzählen können, denn einige der Sachen findet man auch zunächst online.
Gerade dann, wenn man schon jetzt weiß, dass man das Häuschen nicht selbst haben
es
möchte. Eben,
also so oder so ist es echt gut, darüber sehr offen auch zu sprechen, mal zu Ostern, wenn man sich trifft oder zu Weihnachten. So schön die bequemen Themen auspacken, ja. Was
schön über dem Sonntagsbraten.
Es gibt 5 Wege insgesamt, die können wir hier in diesem Podcast kurz vorstellen mit den wichtigsten Vor- und Nachteilen. Vom Grundsatz her sind das die folgenden. Also erstens gibt es den Verkauf des Hauses und dann bleibst du drin wohnen und bekommst eine Leibrente. Der zweite Weg ist der sogenannte Teilverkauf. Drittens kann man auch einfach ein klassisches Darlehen aufnehmen, also eine Hypothek auf das Haus drauflegen. Da gibt es viertens einen tilgungsfreien Seniorenkredit. Das finde ich übrigens relativ spannend, aber ja, soweit ist es ja noch nicht. Naja, und dann fünftens, man kann natürlich auch einfach verkaufen und drin wohnen bleiben und Mieter werden.
Bei all diesen Sachen ist natürlich die Frage, ob die Bank oder Sparkasse vor Ort da überhaupt mitspielt, denn nicht jedes Institut bietet auch jede dieser Varianten an und teilweise sind die einzelnen Sachen auch sehr komplex. Also da schon mal vorab unser Disclaimer, bitte immer Rat suchen, sich einlesen, vielleicht auch mal den eigenen Steuerberater fragen, aber eben auch nicht nur den, weil der ist nicht unbedingt kompetent in Sachen Immobilienrente.
Anders dagegen bei manchen Geldinstituten vor Ort übrigens, ne? Also weil wir ja hier so oft so mit Berlin-Bezug reden, da muss man auch sagen, die langjährigen Finanzbeziehungen zwischen Immobilieneigentümern auf dem Land und auf dem Dorf zu ihren Finanzinstituten ist oft gar nicht so schlecht. Ja, also die Volksbank und die Sparkasse kennt dich da schon seit Jahrzehnten.
Also einfach mal den Berater des Vertrauens oder die Beraterin aufsuchen. Aber jetzt lass uns doch mal das Fall für Fall durchgehen. Nummer eins, sagtest du die Leibrente. Das klingt ja irgendwie schon mal, ich weiß nicht, eine Leibeigenschaft.
Ja, das ist ein seltsamer Begriff. Aber kein schönes Wort.
Was verbirgt sich dahinter?
Das hat einen rechtlichen Hintergrund, dass es so heißt. Vom Prinzip her ist es so, du verkaufst die Immobilie komplett an ein Institut oder irgendwie oder eine Stiftung beispielsweise und dafür erhältst du eine monatliche Zahlung, das ist dann die Leibrente und im Grundbuch wird ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen. Deshalb ist es eine super sichere Kiste. Aber es gibt 2 Haken. Die Käufer, also der Profikäufer, zieht vom Kaufpreis die Kosten für dieses lebenslange Wohnrecht ab. Außerdem natürlich Kosten für Instandhaltung und Gebühren und so weiter. Da bleibt dann oft weniger übrig als gedacht. Also so die ganz riesengroße, fette Kreuzfahrt kann man denn unter Umständen nicht machen. Das ist wirklich eher so eine Geldspritze, die dabei rumkommt. Außerdem ist es aus Sicht des Käufers, der also das Haus übernimmt, das klingt jetzt wie makaber, das ist eine Wette auf ein kurzes Leben der Bewohner. Ne? Weil, muss man überlegen, wenn da jetzt jemand noch 30 Jahre drin wohnen würde und der Käufer würde 30 Jahre lang Leibrente bezahlen, das wäre irgendwann aus Käufersicht einfach sehr teuer. Deswegen ist es auch so, dass die meisten Anbieter dieses Leibrentenmodell nur dann akzeptieren, wenn man ungefähr noch 20 Jahre Lebenszeit vor sich hat, also erwartete Lebenszeit. Das kann man anhand von Tabellen ausrechnen. Meistens beträgt das Mindestalter 70 Jahre. Und soweit mir das im Moment bekannt ist, ich habe da immer wieder mal geschaut, gibt es nur ganz wenige konkrete Anbieter, die das machen. Stiftung Liebenau heißt einer, Wilhelm Sander Stiftung und die Deutsche Leibrente Grundbesitz. Das sind so die 3 bekanntesten Anbieter.
Okay, also für mich klingt das jetzt aber nicht nach einem Massengeschäft. Also so, als würden die da in ihren Stiftungen sitzen und darauf warten, dass Tausende ihnen die Wude einrennen und da ihre Immobilie loswerden wollen, oder?
Ja, das ist natürlich eben auch so ein Punkt. Man muss sich einfach vorstellen, dass man das Haus irgendwo in Ostfriesland oder sonst wo an einen Investmentprofi verkaufen will. Und der will damit ja auch noch irgendwas anstellen in Zukunft. Ja, das klappt auch längst nicht mit jedem Klinkerstein Häuschen, sondern das ist wohl eher die Ausnahme. Also viele von diesen Leibrentenanbietern lehnen das auch einfach ab und sagen, nee, tut mir leid, du bist kein Fall für uns.
Hm. Und außerdem beim Wort Stiftung klingelt bei mir auch so, also das klingt für mich vor allem für Leute, die eben niemanden haben, dem sie etwas vererben können, ja? Also keine Nachkommen oder vielleicht auch, wo die Kinder definitiv die Immobilie nicht selbst erben wollen, schon versorgt sind. Also ja. Da ist das vielleicht ganz passend, aber was ist denn mit den anderen Fällen? Haben wir für die auch noch was Passendes im Angebot? Ja, genau.
Also bei der Leibrente wird das Haus ist dann weg, ne? Das ist klar. Es gibt so ein Zwischenmodell, das ist der Teilverkauf. Und das ist ein bisschen kniffliger, aber da ist schon mal der Vorteil, es gibt viel mehr Anbieter und die akzeptieren auch mehr Fälle, die auch ein bisschen komplizierter sind. Vom Prinzip her geht das so, du verkaufst einen Teil von dem Eigenheim, höchstens 50%, meistens machen die 40%. Und das Geld, also diesen Gegenwert, bekommt man direkt Cash ausgezahlt.
Oh, da kann ich ja schon direkt loslegen mit meiner Kreuzfahrt.
Da kannst du sofort deinen Zweimaster kaufen, ja, und selber irgendwie lossegeln. Damit ist man dann immerhin flexibel. Und bei dem Modell können übrigens später auch, nach 10 Jahren beispielsweise, eventuelle Erben auch einspringen und diesen Anteil wieder zurückkaufen. Ja, da sind die Erben Teileigentümer. Also da kann man einiges mitmachen. Manche machen denn auch später, also nach so einer Frist wie beispielsweise 10 Jahren, machen manche Anbieter so einen zweiten Verkaufsschritt möglich. Kann man nochmal weitere 40% oder alles weitere sogar verkaufen von der Immobilie und dann kriegst du nochmal eine Geldspritze. Also dann kannst du das Zweitboot kaufen oder weiß ich. So, und da hat man auch den Vorteil, dass man nach dieser Frist auch noch von Wertsteigerungen profitiert. Das ist auch nicht ganz unwichtig, ne? Weil 10, 15 Jahre, das sind natürlich dann Zeiträume. Aber es gibt natürlich Nachteile und da haben sich die Verbraucherzentralen so ein bisschen drauf eingeschossen. Also die haben in den letzten 2 Jahren wirklich viel Kritik veröffentlicht, auch in der Zeitschrift Finanztest beispielsweise gab es vor einem Jahr so einen wegweisenden Artikel, da haben die ganzen Rechnungen auseinandergenommen. Aus Sicht der Anbieter ist das übertrieben, aber eine Sache kann ich echt nachvollziehen und ich habe mir nämlich aus Spaß auch selbst mal so ein Angebot eingeholt.
Aha. Hast du was vor, die nächste Weltreise?
Ich habe wirklich das für einen Artikel und auch im Vorgriff auf diesen Podcast habe ich tatsächlich unsere Wohnung da mal ausrechnen lassen. Was würde ich denn jetzt dafür kriegen, wenn ich 40% davon verkaufe? Und auch da muss ich sagen, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, ne? Weil da wird nämlich alles Mögliche abgezogen, irgendwelche Gebühren, Reingebühren, Rausgebühren, Makler, dies, das. Dann gibt es eine Art Werterhaltungsgarantie. Das verlangen die für den Fall, dass die Immobilie auch mal an Wert verliert.
Ja, das geht alles vom Kaufpreis ab.
Ja, genau. Das musst du denen praktisch garantieren. Und das wird auch schon abgezogen am Anfang. Naja, und vor allem aber, und das ist jetzt der Punkt, du zahlst eine monatliche Nutzungsgebühr. Und das ist nach allen Beispielrechnungen, die ich so kenne, und auch übrigens in meinem Fall da, ich habe eine total schicke Hochglanzbroschüre da bekommen, diese monatliche Nutzungsgebühr ist so hoch, dass du nach ungefähr 10 Jahren fast den ganzen erhaltenen Auszahlungsbetrag wieder zurückbezahlt hast. Also das ist jetzt irgendwie nicht so sexy, ne? Da hast du irgendwie, dann bist du nach 10 Jahren den Teil deiner Immobilie los und hast aber das gleiche Geld dafür nochmal gezahlt.
Klingt nach so einem mittelguten Deal für mich. Und mir ist auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, dass diese Teilverkaufanbieter doch auch immer mal wieder so Werbung schalten, oder? Also da wird wohl auch einiges Geld in die Vermarktung investiert.
Also nichts gegen Anzeigen in der Zeitung, ja, tolle Sache, da leben wir davon. Aber das ist hier fast ein bisschen auffällig.
Ja, ich musste auch irgendwie kurz an Kaffeefahrten denken, aber ganz so weit gehen wir hier dann doch nicht, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, also wenn man wirklich mal eine größere Summe braucht, dann scheint so ein Teilverkauf zumindest ein gangbarer Weg zu sein. Ja, wenn man nicht alles gleich verkaufen will und wenn man sich klar macht, zu welchen Konditionen man das abschließt.
Also ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden. Man muss einfach nur wissen, welche Kosten es gibt und wie das läuft und dass man aus Spaß sich ausrechnen lassen das bringt's schon. Also, weil du kriegst halt eben auch deine Geldsumme, die du sonst nicht hast. Ja, sonst hast du da deine mickrige Monatsrente die ganze Zeit. Ja, es gibt noch die anderen Varianten. Das finden die Verbraucherschützer insgesamt besser. Ich will da jetzt kein richtiges Urteil hier hinterlassen. Das sind so die Kredit- und Beleihungsvarianten. Du kannst natürlich eine ganz normale Hypothek auf das Haus legen. Also einfach nochmal verschulden, sozusagen. Das klingt dann so ein bisschen frustrierend vielleicht für alle, die so 30, 40 Jahre lang die Hütte so abgestottert haben. Aber es geht technisch. Wobei auch da macht nicht jede Bank mit, ne? Wenn da jetzt die 65, 70-jährigen Senioren da hingehen und sagen, ich möchte gerne nochmal mein Haus verschulden. Es gibt nämlich auch strenge Auflagen mittlerweile, auch auf europäischer Ebene, die dafür sorgen sollen, dass sich Rentner nicht überschulden. Das müssen die Banken auch alles einhalten, diese Wohnimmobilienkreditrichtlinien, die dahinter stecken. Aber manche Banken bieten auch ganz gezielt einen sogenannten Seniorenkredit. Das ist ein tilgungsfreies Darlehen. Da beleihst du einen Teil der Immobilie und du zahlst aber nicht die Schulden zurück. Also du tilgst nicht, sondern du zahlst nur Zinsen. Und dadurch hast du eine geringere monatliche Rate als jetzt zum Beispiel bei diesem Teilverkauf. Ne? Aber man schiebt halt das Problem in die Zukunft, beziehungsweise du überlässt das dann den Erben. Ne? Also wenn du dann ja versterben solltest oder du ziehst doch aus oder so, dann kriegen die Nachfahren eine Immobilie vererbt mit Schulden obendrauf. Ja, aber gut, die können natürlich auch einen Komplettverkauf machen und dann so das alles abbezahlen. Es gibt etablierte Anbieter übrigens für so einen Seniorenkredit. Und genau dieses Ding mit dem tilgungsfreien Darlehen finden Verbraucherschützer eigentlich mit am besten. Weil da sind auch die geringsten Nebenkosten drin versteckt. Da gibt es auch so eine Umkehrhypothek, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil da gibt es in Deutschland kaum Anbieter.
Okay, aber wenn ich dir so zuhöre zwischen den Zeilen, würde ich sagen, auch wenn du gerade meintest, du wolltest dich nicht so festlegen, ich habe so das Gefühl, dass dir insgesamt diese Verrentungsmodelle doch besser als der Teilverkauf gefallen.
Verrentungs, ja, oder diese klassische nochmal so Verschuldung, ne? Ja, so ein bisschen wegen der Kosten. Also ich bin ja vielleicht so ein Kostenfreak. Also wenn ich jetzt, wenn ich Geld so anlege, dann kaufe ich auch jetzt keinen super aufwendig gemanagten Fonds mit hohen Gebühren, ja, sondern ich gucke halt nach günstigen Indexfonds. Also man muss ja echt immer gucken, welche Kosten da im Laufe der Jahre anfallen. Teilverkauf ist wahrscheinlich die teuerste Variante, aber am Ende auch die flexibelste. Das kauft man halt irgendwie dafür ein.
Okay, das klang jetzt schon wieder sehr, sehr tief drin im Finanzen-Business. Ja, ich frage mich jetzt als einfach gestrickte Seele, was ist denn einfach mit Verkaufen und Zurückmieten?
Also Verkaufen und Zurückmieten, klar, das ist, also ich glaube, das ist emotional fast der härteste Schritt, weil du wirst dann plötzlich vom Eigentümer zum Mieter. Aber das kann man auf jeden Fall juristisch auch alles wasserdicht gestalten, denn du verkaufst an jemanden und derjenige, diejenige gewährt dir dann ein lebenslanges Nutzungsrecht, ein sogenanntes Nießbrauchrecht, und das wird auch richtig im Grundbuch eingetragen, ne, sodass da eigentlich auch nichts passieren kann, da kann dich keiner rausschmeißen. Aber da muss man auch mal sagen, da muss man erstmal jemanden finden, der das mitmacht, der also das Häuschen in Ostfriesland auch kauft und akzeptiert, dass man da Jahre noch irgendwelche anderen Mieter drin hat, ne, also vielleicht sogar Jahrzehnte, und dann kann man das selbst gar nicht nutzen. Das gibt's auch eigentlich nur, dieses ganze Modell zwischen Privatpersonen. Banken machen da nicht mit und da muss echt alles stimmen. Und da zwischen den Leuten muss auch Vertrauen da sein. Also ich glaube, das ist möglich, juristisch, aber total selten.
Gut, dann fällt mir noch ein letzter Weg ein, das wäre der Verkauf ohne Zurückmieten.
Ja, genau. Super, der muss halt ausziehen und was.
Habe ich halt keine
finden.
Bleibe mehr.
Ja, genau. Dann gehst du halt in die Stadt, nach Berlin zum Beispiel. Oder an den Tegernsee. Das ist natürlich das Lukrativste, weil du kriegst einfach den echten Verkaufserlös und dann kannst du wirklich auf die Kreuzfahrt gehen. Aber du brauchst dann halt irgendwie eine Alternative und meistens ist es dann wirklich damit verbunden, dass du auf weniger Quadratmetern wohnst, ist halt so klar.
Das dürfte für viele unattraktiv sein und ich glaube auch, wenn ich so über Lebensentwürfe und so nachdenke, das ist ein Wunsch, den gerade Senioren auch eher nicht haben dürften. Also ich habe mal noch mal ein bisschen in Umfragen reingeguckt, da gab es verschiedene in den vergangenen Jahren und alle laufen übrigens auch von der deutschen Teilhabe, ganz interessant. Und die liefen eigentlich alle darauf hinaus, dass die große Mehrheit der Senioren auf dem Land leben will oder immerhin dort, wo es irgendwie schön ruhig ist und im Grün. Und nur ein Fünftel, waren so Zahlen zum Beispiel, bevorzugt jetzt wirklich eine Lage direkt in der City. Und das geht auch damit einher, dass ältere Menschen eben nicht in die Stadt wollen wie Jüngere. Jüngere ziehen ja oft dorthin, weil es dort Arbeitsplätze gibt und man irgendwie mehr kulturelle Möglichkeiten hat, Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das trifft auf die Älteren eher nicht zu. Und das ist auch ein Grund dafür, warum unsere ländlichen Regionen hier in Deutschland altern. Auch das belegen verschiedene Analysen. Aber um das hier auch nochmal zu sagen, wer jetzt vielleicht doch mit dem Gedanken spielt, es gibt natürlich auch ein paar Vorteile, die für einen Umzug in die Stadt im Alter sprechen würden. Also man hat natürlich größere Angebote, was die Kultur angeht, aber vielleicht auch die medizinische Versorgung, wenn das mal ein Thema ist, ja, dass man nicht irgendwie ewig fahren muss, bis man mal irgendwie jemanden hat. Und da kommen wir wieder zum Familienbusiness. Natürlich kann es auch sein, dass man einfach näher bei den Kindern oder auch bei den Enkeln wohnen möchte.
Das Fazit.
Für ältere Hausbesitzer gibt es jede Menge Möglichkeiten, das Eigenheim nochmal zu Cash zu machen. Im Wesentlichen muss man unterscheiden zwischen Verrentungsmodellen, einer Hypothek und einem Teilverkauf.
Der Teilverkauf hat den Vorteil, dass er relativ flexibel ist. aus Sicht der Anbieter ist es ziemlich lukrativ und deswegen gibt es auch da die meisten Angebote. Auch das ist ein Vorteil. Aber man muss genau nachrechnen, am besten 2 oder 3 Anbieter miteinander vergleichen, die Unterlagen mal einreichen und durchrechnen. Und ja, man kann immerhin beim Teilverkauf davon ausgehen, dass die Erben, also die Nachkommen, irgendwann mit einsteigen. Und deswegen ist das für Familien, die die Immobilie auf Dauer doch behalten wollen, vorteilhaft.
Relativ häufig ist auch die Rede von sogenannten Leibrentenmodellen, aber dafür gibt es weniger Anbieter, als man jetzt vielleicht hoffen würde. Und die ziehen auch tatsächlich sehr hohe Sicherheitsbeträge vom Kaufwert ab. Also da bitte auch nochmal genau durchrechnen, was am Ende übrig bleibt.
Ich habe vor ein paar Wochen mit Verbraucherschützern gesprochen und die favorisieren generell eher Kreditmodelle. Und hier insbesondere den Seniorenkredit, wenn man denn einen bekommt, der ist tilgungsfrei. Und bei dem bekommen Hauseigentümer unter dem Strich wahrscheinlich das meiste Geld sogar dabei raus. Dafür ist dann halt auch ein Teil der Immobilie futsch.
Das war's mal wieder für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von Zweizimmer Küche Bad. Und auf Welt Plus und bei Apple Podcasts erscheinen wir sogar immer schon 2 Wochen früher.
Ja, ich fand's auch schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, richtige Themenvorschläge, auch zu solchen Immobilienfinanzthemen wie dieses, dann schreibt uns gerne an 2zkb@welt.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Abos, Bewertungen auch auf den üblichen bekannten Podcast-Plattformen.
In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, bis bald. Tschüss.